Loben, Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten, Gott zu danken, das Wort zu hören und uns neu segnen zu lassen. Wir haben gesungen, Jesus ist hier, und wir fragen uns, wo ist er, wo geht er, wo steht er, wo mag er sein? Und ich kann es euch genau sagen, wo er heute Abend ist. Wenn er hier ist, kann ich euch genau sagen, wo. Ganz genau. In deinem und in meinem Herzen. So einfach ist die Sache. Als der Herr auf Erden wandelte, war ja Gott in ihm da, wo er war. Und er konnte sagen, nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der in mir wohnt, der tut diese Werke. Und wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubet den Werken. Und wer Gott damals suchen wollte, der musste ihn da suchen, wo er ist, nämlich in Christus. Nicht im Tempel, nicht in den Synagogen, sondern in Christus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Jetzt ist Christus in uns. Und wenn wir zum Gottesdienst kommen, dann müssen wir mit ihm in unserem Herzen in die Versammlung kommen. Dann ist er auch gegenwärtig. Wenn wir meinen, er steigt erst irgendwo durch die Decke und kommt dann hierher, werden wir lange warten. Wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir in den Augen Gottes der Tempel des Heiligen Geistes sind. Nicht ein Gebäude, sondern ein lebendiger Tempel, nämlich du und ich. Damals war der Herr der Tempel. Und er sagte, brecht diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Die Menschen verstanden nicht. Sie meinten, er spräche von dem Bau, an dem wohl 46 Jahre gebaut worden ist. Nein, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und er konnte sagen, einen Leib hast du mir bereitet, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Und dadurch, dass er seinen Leib als Opfer dargebracht und seine Seelenqual erlitten und sein Blut vergossen, hat er sich einen Leib geschaffen, nämlich die Gemeinde. Wir sind Glieder untereinander und bilden gemeinsam den Leib des Herrn. Und Gott muss in uns wohnen. Und ich sage es noch einmal, wenn er gegenwärtig sein soll, dann muss er mit dir und mit mir hier in den Raum hereinkommen. Und dann kommt die Verbindung zu ihm vom Himmel auf die Erde und von der Erde in den Himmel. Unser Herr hat damals, als er betete, gesagt, ich hab's getan, um derer Willen, die hier sind. Er wusste, dass Gott in ihm ist und dass alle Dinge geschehen können, und dennoch betete er. Ihr, die ihr am Mittwochabend hier wart, habt ja gehört und miterlebt, was Gott getan hat. Ich war sehr froh in meinem Herzen und ich wünschte, ich wäre im Moment schon wieder so froh wie am Mittwochabend. Die Gegenwart Gottes war hier. Und dann stelle ich euch die Frage, woran haben wir es gemerkt? Haben wir die Augen aufgemacht und irgendwo etwas gesehen? Nein, die Gegenwart Gottes wird in den Seinen offenbar. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Es ist inwendig in euch. Und das müssen wir begreifen. Also nicht nur, dass wir zum Gottesdienst kommen und dann denken, na ja, mal sehen, was wird. Wir müssen begreifen, dass Gott sich offenbaren will und dass er Menschen dazu gebrauchen möchte, Menschen wie du und ich. Menschen, die auf seine Hilfe angewiesen sind, die nichts von selber zu tun vermögen. Menschen, zu denen er oder durch die er zu seinem Recht kommt und zu denen er reden kann. Wir werden wieder ein Wort des Herrn betrachten. Ich denke ja noch an 1. Korinther 4 und meine Augen fielen auf 1. Korinther 3. Hier steht nämlich das Wort 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Bleiben wir bei diesem Vers ein wenig stehen. Und die erste Frage, und Gott möge mich und uns alle getrost in eine Ecke drängen, aus der wir nicht mehr herauskommen, es sei denn, er zieht oder nimmt uns heraus. Wenn wir jetzt hier lesen, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Dann ist die erste Frage, die wir uns wirklich von Herzen stellen müssen, ohne Kritik am anderen oder uns an uns selber, sondern nur als bloße Feststellung. Steht es nur hier so geschrieben oder ist es so in meinem Leben? Wiederholen wir nur das, was Paulus an Gläubige geschrieben hat, mit denen es damals so war? Oder sind wir solche Gläubige, auf die das Wort heute genauso zutrifft, wie es damals auf die Gläubigen zutraf? Ihr merkt sicherlich, dass Gottes Wort nicht an uns rechts und links vorbeigeht und auch nicht über unsere Köpfe hinweg, sondern in unser Herz dringen möchte. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das muss einmal so sein. Das darf nicht nur hier mit Buchstaben auf Papier geschrieben stehen als Tatsache. Das muss als Tatsache in deinem und in meinem Leben offenbar werden. Das Wort muss Fleisch werden, es muss Erfüllung finden und offenbar werden durch die Gnade Gottes. Und ich meine, das ist das, was Gott jetzt tun möchte. Und nicht nur eine Salbung, ich hab's ja im letzten Rundbrief, den ihr wohl alle habt, falls nicht, eventuell liegt er dort am Ausgang. Ich hab's erwähnt, dass Bruder Branham sehr deutlich ausgeführt hat, dass der Geist Gottes auf alle fallen kann. Aber das bedeutet noch nicht, dass er Wohnung in dir und mir und anderen genommen hat, nicht nur einen Besuch abgestattet, eine Salbung gegeben, sondern Wohnung genommen, um zu bleiben, um jedes Wort, das wir hören, lebendig zu machen. Und nicht nur das, sondern es auch zu bestätigen. Nur da, wo der Geist Gottes die Dienste in die Gemeinde setzen kann, ist die Möglichkeit gegeben, dass Gott seine Gemeinde baut. Es mag vielleicht sein, dass im Moment jemand anders denkt, aber anders ist es nicht. Noch steht in 1. Korinther, im 14. Kapitel, wohl im 28. Vers, Gott hat gesetzt in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und so weiter. Da, wo Gott eine Gemeinde baut, da setzt er die Dienste und die Ämter, die zum Aufbau der Gemeinde notwendig sind. Und wo Gott diese Dienste nicht setzen kann, da ist alles andere als Gemeinde. Und Bruder Brenhem hat da ein Wort gebraucht, das mir sehr schwer zu übersetzen fiel. Er sagte, all diese sind nicht Gemeinden, sondern Logen. Und ihr wisst ja, was eine Loge ist. Man kann sich Gemeinde nennen und man kann den biblischsten Namen haben. Man kann sich Philadelphia-Gemeinde nennen. Und das gibt es ja sogar, eine ganze Glaubensrichtung, die heißt Philadelphia-Gemeinde. Und sonderbarerweise auch Ephesus gibt es auch, habe ich schon getroffen. Es gibt also eine Anzahl. Nur, was ich noch nicht getroffen habe, ist eine Gemeinde, die sich den richtigen Namen für diese Zeit gegeben hätte, nämlich Laodicea-Gemeinde. Eigenartig. Obwohl wir im Gemeindezeitalter zu Laodicea leben, hat es noch keiner über sich gebracht, sich diesen Namen zu geben. Man nimmt immer die Namen, die sehr schön klingen und auch manches gute aussagen. Aber der Name allein wird es nicht bringen. Gott will das in uns jetzt bewirken, dass seine Verheißungen, dass sein Wort und seine Taten in der Gemeinde übereinstimmen. So wie alle Verheißungen, die auf Christus gegeben wurden, durch seine Werke und Taten übereinstimmten, so muss das Wort der Verheißung für die Gemeinde mit der Gemeinde übereinstimmen. Wenn in Jesaja 35 steht, euer Gott kommt und wird euch Rettung bringen, und dann werden die Blinden sehen und die Lahmen gehen und so weiter, werden springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird reden, dann haben wir das erfüllt gesehen im Dienste unseres Herrn. Und wenn er dann die Verheißung gibt, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe, und noch größere als diese, dann ist das eine Verheißung. Und Gott ist an sein Wort gebunden. Wir müssen einerseits keinem anderen Gedanken mehr Raum geben, als dem Gedanken Gottes, und die Verheißung in uns aufnehmen und dürfen keinem Zweifel mehr die Tür öffnen. Da, wo wirklicher Glaube entstanden ist, kann für Zweifel kein Raum mehr sein. Und durch die Predigt soll ja unser Glaube immer wieder neu aufgebaut werden. Es steht geschrieben, durch den Glauben hat Gott Wohnung genommen in unserem Herzen. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also, wer wirklich Gottes Wort so glaubt, wie es geschrieben steht, von des Leibe müssen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sprach der Herr von dem Geist, der über die kommen sollte, die an ihn gläubig werden würden. Nicht, dass wir pumpen müssen und pumpen wie früher mit der Hand, um etwas Wasser zu holen. Und die meisten Brunnen sind ja sowieso löchrig. Sondern ein Strom, der sich ergießt. Ein Strom der Kraft Gottes unter der Verkündigung des Evangeliums, dass das Wort und der Geist und das Blut wirksam sein können in den Gläubigen. Und wir wissen genau, dass die Gemeinde am Ende so sein muss und sein wird, wie sie am Anfang war. Niemand braucht mich zu fragen, wie soll es werden? Die Antwort gibt uns das Wort Gottes. Der Herr hat gesagt, ich werde alles wiedererstatten. Und ihr sollt voll zu essen haben und satt werden. Gott hat die Verheißung gegeben und er erfüllt sie auch. Hier steht geschrieben, wisset ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Nicht nur, dass der Geist Gottes einmal über euch gekommen ist. Und ich habe das versucht zum Ausdruck zu bringen im Vergleich zwischen David und Saul. Saul hatte kein Wort der Verheißung. Er hatte keine Zusage Gottes. Er hatte keine Erwählung. Er hatte keine Vorherbestimmung aufzuweisen. Alles, was er hatte, war eine Salbung, die ihm zuteil wurde, nachdem man ihn als König gewählt hatte. Mit David war die Sache ganz, ganz anders. Er wollte gar nicht. Er war auf dem Felde. Seine anderen Brüder waren alle angetreten. Einer nach dem anderen. Sie waren alle da, nur er war nicht da. Als der Mann Gottes, als Samuel in das Haus kam, in das Haus Jesse oder Isai, wie immer nach Übersetzung es auch gewesen sein mag, waren alle da. Nur nicht der, den Gott erwählt hatte. Und Samuel hat bei dem Letzten noch immer gedacht, ja Moment mal, ich habe hier das Ölhorn und jetzt sind sie alle vorbei. Herr, du hast mich in dieses Haus gesandt. Ich sollte einen der Söhne salben. Und nun sind sie alle der Reihe nach durchgegangen. Und ich stehe da. Manchmal sieht es so aus, als sei alles schon gelaufen und wir stehen, verzeiht diesen Ausdruck, ein wenig dumm da. Aber nicht vor Gott. Wenn wir schon alle vorbeigehen sahen und meinen, die Sache ist irgendwie daneben gegangen, was soll jetzt werden? Dann erst kommt der richtige Augenblick, dann erst kann Gott handeln und sich offenbaren. Als dann David gebracht wurde, war gar keine Frage mehr. Er wurde gesalbt. Aber Gott hatte ihn vorher bestimmt. Gott hatte ihn erwählt. Gott hatte ihm die Verheißung gegeben. Die Salbung ist nur da zu einem ewigen Nutzen, wo das ewige Wort Gottes als Same in unsere Herzen hineingelegt worden ist. Andernfalls können wir alle Gaben betätigen, uns größte Dinge rühmen und das Herz bleibt leer. Auch das können wir sehr, sehr gut beurteilen und in Vergleich ziehen. Bei Saul war keine Veränderung seines Wesens eingetreten. Sein Wesen war, ich möchte einmal auch diesen alten Ausdruck gebrauchen, sein Wesen war alt und kalt. Beides. Alt und kalt. Bei David war es ganz anders. Er war bei der Sache. Für ihn war es nicht, jetzt bin ich ein großer Mann, sondern in Ehrfurcht hat er das Amt angetreten, weil Gott ihn dafür bestimmt hatte. Und ihr wisst, Saul hatte sein altes Wesen trotz der Salbung. Und er hat den Speer genommen. Aber achtet auf das, was jetzt gesagt wird. Wenn Menschen, die die Salbung haben, den Speer dazu nehmen oder das Schwert, um andere während ihren Lebzeiten zu töten, dann wird es dahin kommen, dass sie sich selbst in das Schwert werfen, während sie sterben. Das geht nicht anders. Daran führt kein Weg vorbei. Was war mit Saul? Saul, der seinen Freund, hätte man sagen können, David, eigentlich hätte lieben müssen, weil Gott ihn geliebt hat. Denn es steht geschrieben, alle, die aus Gott sind, lieben die, die aus Gott sind. Und so kann ein Auserwählter den anderen ja unmöglich verfolgen, gar hassen. Das ist unmöglich, das könnt ihr auf eine ganze Seite schreiben. Das kann niemals sein. Same Gottes wird immer verbunden sein mit dem Samen Gottes. Und es wird eine göttliche Harmonie in unserem Herzen. Und wenn sie in unserem Herzen ist, dann ist sie mit Gott und auch untereinander. Aber Saul, der während seines Lebens trotz seiner Salbung töten wollte, hat sich selbst in das Schwert geworfen, als seine Stunde geschlagen hat. Ihr Lieben, das ist ja nicht nur geschrieben, damit in der Bibel ein paar Seiten mehr gelesen werden können. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, zur Ermahnung, zur Rechtweisung, damit der Mensch Gottes vollkommen ausgestattet werde und für Gott da sein kann. Hier geht es uns allen zu Herzen. Ihr seid der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in euch. Wohnt er in mir? Wohnt er in dir? Von Christus, dem Sohne Gottes, heißt es, der Geist kam auf ihn herab und blieb auf ihm. Der Geist Gottes muss auf uns herabkommen und muss in uns bleiben, muss Wohnung in uns nehmen, um jedes Wort und jede Verheißung bestätigen zu können und das zu jeder Zeit. Wir lassen Gott nicht mehr, es sei denn, er segne uns, wie er uns verheißen hat aus Gnaden. Und wir können nicht anders, als ihm unbegrenzt zu glauben und zu wissen, dass alle Verheißungen, die er gegeben hat, Ja und Amen sind. Lasst uns, wie wir vor kurzem sagten, einfach positiv in göttlichen Dingen denken. Nicht immer das Negative herausholen. Und sagen, ja, wenn es nun aber doch nicht geschieht. Und nimmer so dieses Wenn, sondern Glaubensgewissheit. ist doch da angebracht, wo Gott geredet hat. Wenn Menschen etwas sagen, dann können wir es gerne in Zweifel ziehen, denn es muss sich ja erstmal als wahr erweisen. Aber Gottes Wort ist wahr, ehe es bestätigt ist. Gottes Wort ist ewig wahr und wird dann vor unseren Augen bestätigt. Der Herr will Menschen, durch die er reden, durch die er wirken, durch die er retten, durch die er heilen kann. Ihr mögt sagen, ja, tut das nicht alles der Herr? Absolut. Alles tut der Herr. Und wenn ihr die Apostelgeschichte liest, dann steht geschrieben, und durch die Hände der Apostel geschahen große Wunder und Zeichen unter dem Volk. Was war es? Der Herr hat es in denen bewirkt und durch sie gewirkt, die er dazu bestimmt hatte, einen Dienst in seinem Namen auszuführen. Und ich glaube, wenn wir Gottes Wort in uns aufnehmen und den Herrn als treu erachten, dass er zu seinem Worte stehen wird. Und selbst die jüngsten Zeugnisse von den Heilungen haben uns ja, wie wir am Mittwoch hörten, im Glauben sehr gestärkt. Jetzt steht hier im Vers 17, wenn nun jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also, du und ich, wir sind in den Augen Gottes ein Tempel Gottes. Wenn nun jemand dich oder mich als einen Tempel Gottes verderbt, der wird nicht davon kommen, es sei denn, dieses Wort wird sich an ihm erfüllen. Und die Bibel wird ja nicht erst heute geschrieben oder aufgrund der Dinge, die vielleicht hinter uns liegen, sondern hier steht, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Saul wollte David töten. Gott hat es gestattet oder dafür gesorgt, das sei ihm überlassen, dass derselbe Mann eben in das Schwert hinein ging. Hier steht, ihr seid der Tempel Gottes, weil der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Menschen wie du und ich, die erlöst wurden und ein Eigentum Gottes waren, sind durch die Gegenwart Gottes, durch die Heiligkeit Gottes, geheiligt worden in der Wahrheit. Eine andere Heiligung gibt es sowieso nicht. Als die göttliche Heiligung durch die Heiligkeit Gottes in den Herzen derer, die Gottes Wort als wahr in sich aufgenommen haben. Gott kommt nämlich nicht herab, um dich oder mich zu bestätigen, sondern um sein Wort zu erfüllen und zu bestätigen. Er hat die Verheißungen gegeben und er erfüllt sie auch. In Vers 18 steht, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch in dieser Weltzeit weise zu sein vermeint, so muss er erst ein Tor werden, um dann wirklich zur Weisheit zu gelangen. Paulus hat an anderer Stelle geschrieben, wir sind Toren, ihr seid kluge Leute. Ihr habt es ohne uns schon weit gebracht. Ja, im vierten Kapitel haben wir es ja am Mittwoch kurz gelesen. ihr habt es ohne uns schon weit gebracht, zur Königsherrschaft. Und er sagt, wollte Gott, dass es wirklich schon so wäre, dann kämen wir und würden auch mit euch an dieser Königsherrschaft teilnehmen. Ihr könnt es im 4. Kapitel ganz getrost sehr deutlich nachlesen. Aber was will Gott uns hier sagen? Er will uns sagen, die Weisheit dieser Welt ist Torheit in den Augen Gottes. Und wenn wir meinen, alles noch so gut wissen, und was wir wissen, ist auch immer richtig. Was andere wissen, das mag ja nicht stimmen, aber was wir selber wissen, das stimmt ja immer. Nicht bei Gott. Bei Gott stimmt nur das, was er in seinem Worte gesagt hat. Und mit dir und mir stimmt es erst dann, wenn wir mit Gott und seinem Wort übereinstimmen. Ja oder nein? Nicht früher und nicht später. Ohne Wenn und ohne Aber. Mit Gott und seinem Worte stimmt alles. Gottes Wort und Gottes Taten stimmen überein. Mit uns wird es erst dann stimmen, wenn es mit dem Worte Gottes und mit Gott und mir, dir, wenn alles übereinstimmt. Und dann werden auch in der Gemeinde die göttlichen Taten offenbar werden. Ich kann nicht anders als glauben, dass am Kreuz auf Golgatha ein vollkommenes Opfer dargebracht worden ist, um diejenigen, die zum Glauben kommen, zur Vollkommenheit zu verhelfen. Wäre das Blut nicht vollkommen gewesen, wäre das Lamm nicht vollkommen gewesen, wäre das Opfer nicht vollkommen gewesen, dann wären wir auch nicht vollkommen. Weil das aber alles vollkommen war und göttlichen Ursprungs gewesen, deshalb werden wir zu Gott, dem Ursprung aller Dinge, zurückgeführt und in den Augen Gottes sind wir vollkommen erlöst. Wir sind durch sein Blut gereinigt und sein Geist möchte Wohnung in uns nehmen. Noch einmal die Frage, ist das so in unserem Leben oder steht es nur so in der Heiligen Schrift? Nicht eher, bis dieses Wort Gottes und alle anderen Worte Gottes Wirklichkeit werden, wird Gott sich offenbaren können. Es gibt ja viele Verheißungen in der Heiligen Schrift. Auch das haben wir sicher hier schon mal gesagt, aber nur eine einzige von den vielen Verheißungen wird als Verheißung des Vaters bezeichnet. Ehe unser Herr gen Himmel gefahren ist, ob in Lukas 24 oder in Apostelgeschichte Kapitel 1, da sagt er den Seinen, wartet in Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters sich erfüllt hat. Und ihr mit Kraft aus der Höhe angetan werdet. Warum sagt er dann nicht, bis sich die Verheißung Gottes erfüllt hat? Wäre doch auch genauso einfach gewesen. Das geht nicht. Hier geht es um das Verhältnis der Kinder zu ihrem Vater und das Verhältnis des Vaters zu seinen Kindern. Gott ist ja nicht nur unser Gott. Gott ist unser Vater geworden. Er hat uns wiedergeboren. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und wenn dann geschrieben steht, dass die Verheißung des Vaters auf alle ausgegossen werden soll, dann ist das Resultat folgendes, dass diese Verheißung eben auf alle Kinder ausgegossen wird. Und dann können wir sagen, Abba, lieber Vater, wenn der Geist des Vaters in unsere Herzen gegossen wurde, natürlich, es ist der Heilige Geist, das wissen wir alle, denn Gott ist ja ein Gott. Ich habe noch keine Stelle gelesen, wo geschrieben steht, dass er zwei wäre. Aber das ist eine Sache, die Gott uns auch offenbaren muss. Ihr seid der Tempel Gottes und dann niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch in dieser Weltzeit weise zu sein scheint, glaubt ihr, es kann sogar sein, dass wir Überfluss haben an Weisheit, dass wir mit unserer Weisheit andere überschütten möchten. Und was haben wir dann getan? Welch einen Nutzen haben wir ihnen gebracht? Eigene Weisheit haben schon alle genügend. Jesus Christus muss dir und mir zur Erlösung, zur Heiligung, zur Reinigung und zur Weisheit gemacht worden sein. Und wenn das geschehen ist, dann ist auch alle eigene Weisheit vorbei und wir werden Gott wirken lassen können. Er sagt in Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist in den Augen Gottes Torheit. Es steht ja doch geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer Schlauheit. Und an einer anderen Stelle, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Das ist Gottes heiliges Wort. Danach steht ja dann in Kapitel 4, was wir schon am Mittwoch gelesen haben, dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Einerseits sollen wir Gott gegenüber treu sein und andererseits möchten die Menschen, dass wir ihnen das sagen, was ihre Ohren gerne hören wollen. Und das geht nicht, nicht nachdem Gott geredet hat. Und wenn ihr das Alte Testament so chronologisch liest und auch den Sinn erkennt, zuerst war ja die Zeit der Richter. Und es heißt von der Zeit der Richter, jeder tat, was ihm gut dünkte. Das war in der Zeit der Richter. Und wenn es die Zeit der Richter ist, dann richtet jeder jeden und jeder tut oder denkt und sagt, was ihm gut dünkt. Aber das gilt noch lange nicht vor Gott. Gott hat einen Plan mit seiner Gemeinde. Und ich habe es oft genug gesagt. Hätte Bruder Brennan es nötig gehabt, sich so viel gefallen zu lassen, dass Leute wie der Bruder auf dem Flug von Bombay nach Rom, als ich ihm sagte von Bruder Brennan, dann wusste er nichts anderes zu berichten als, der war doch ganz verkehrt. Der ist doch in den letzten Jahren total abgewichen. Ich sag, von wem ist er abgewichen? Ja, er hat da gepredigt von dem Samen der Schlange und so weiter. Und ich habe sie ja berichtet. Derselbe Mann war knapp eine halbe Stunde später auf seinen Knien. Und die ersten Worte, die über seine Lippen kamen, waren, Herr, vergib mir, dass ich über deinen Knecht William Brennan geurteilt habe. Ich danke dir, dass du mich mit einem Mann zusammengeführt hast, der ihn kannte. Menschen wissen nicht, was sie sagen. Sie sind in sich selber klug und meinen anderen ihre Weisheit mitteilen zu müssen. Gott ist über unsere Weisheit erhaben. Ihr wisst ja, dass niemand Gott erklären kann. Es gibt keinen Menschen, der Gott zu erklären vermöchte. Und es ist auch gar nicht nötig. Paulus hat sich die Sache sehr einfach gemacht. Er sagte, Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gepredigt in der Welt, oder den Engeln erschienen, gepredigt in der Welt, gläubig aufgenommen in die Herrlichkeit. Und damit war er schon fertig. Und die Theologen mit ihrer Weisheit zerbrechen sich den Kopf. Und es scheint, als sei eine Bibelstelle gegen die andere. So ist das nicht. Der Widerspruch ist nicht in der Bibel, der ist in ihren Köpfen. In der Bibel stimmt alles genau überein. Gott hat eine Gemeinde und in diese Gemeinde hat er Dienste gesetzt. Und durch diese Dienste wirkt er
und redet er in der Gemeinde. Und wenn heute gesagt, und das habe ich behauptet, und das ist gemäß dem Worte Gottes, wenn der Herr am Anfang die verschiedenen Dienste in die Gemeinde hineingesetzt hat und Gott absolut in seinem Tun vollkommen ist, dann muss die Gemeinde, wie sie am Anfang war, bis ans Ende bestehen bleiben. Da kann mir niemand in Seoul sagen, die Zeit der Apostel ist vorbei oder das und jenes gibt es nicht mehr. Das gilt nicht. Für uns gilt nur das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Wenn wir nämlich alles herausnehmen, was nicht in unser Konzept hineinpasst, was haben wir dann noch übrig? Was haben wir dann noch übrig? Eine selbstgemachte Sache. Und die soll dich dann in den Himmel bringen? Das glaubt doch selber niemand. Wenn wir in die Herrlichkeit Gottes eingehen wollen, müssen wir die göttliche Ordnung respektieren. Und müssen sagen, das ist die göttliche Ordnung. Und Paulus schreibt es auch an die Korinther. Er sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Gemeinden. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wo die göttliche Ordnung ist, da ist auch göttlicher Friede. Und wo göttlicher Friede ist, ist Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Da fühlt Gott sich wohl, denn er ist unser Friede, so steht's geschrieben. Er hat die Scheidewand und die Feindschaft, den Hass, das alles hat er weggenommen. Wo das noch ist, da hat es ja nicht weggenommen, sonst wäre es ja nicht da. Wenn also in deinem Herzen und in meinem Herzen Hass und alles Mögliche ist und Feindschaft und so weiter, ja dann ist es noch nicht weggenommen. Aber er hat weggenommen. Die Frage ist nur, hat er in deinem und in meinem Herzen wegnehmen können? Hat er dir und mir das geben können, was auf Golgatha für dich und mich bereitet wurde? Das ist die Frage. Er kann das, was zu Pfingsten geschah, sich nicht wiederholen. Und ich meine, wie ich vorhin schon sagte, Gott möge uns in die Enge treiben, so dass wir nicht mehr rechts und links vorbeikommen, sondern in das Gebet hineingedrungen werden und sagen, Herr, wir möchten alles, was du uns bereitet hast, ob auf Golgatha, ob zu Pfingsten, was immer du uns bereitet hast, das wollen wir und das müssen wir empfangen. Wir können nicht länger so dahin gehen wie bis jetzt, sondern müssen uns Gott in den Dienst stellen. Ihr wisst doch ganz genau, dass der Herr Jesus als Sohn Gottes geboren wurde. Er war Sohn Gottes mit einem Jahr. Er war Sohn Gottes am Tage der Geburt. Er war Sohn Gottes mit 12 Jahren. Aber erst, als er in den Dienst eingesetzt, als die Schrift sich durch ihn zu erfüllen begann, kam der Geist über ihn in Gestalt einer Taube und dann begann er seinen Dienst. Obwohl er als Sohn Gottes geboren und Sohn Gottes gewesen ist, dann, als er in den Dienst gestellt werden sollte, öffnete sich der Himmel. Und die Wassertaufe genügte nicht. Der Heilige Geist kam herab. Der Heilige Geist kam herab. Obwohl er Sohn Gottes war, ich sage noch einmal, als Sohn Gottes geboren und viele Jahre gelebt. Aber als der Dienst beginnen sollte, kam der Heilige Geist auf ihn herab. Und vom Geist wurde er dann in die Wüste und dann auch weitergeleitet. Und er konnte sagen, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen, Lukas 4 steht's ja, vielleicht Vers 17, 18 ungefähr, als er damals den Propheten Jesaja aufschlug. So begann der Dienst Jesu Christi. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, so wird er enden. Unter der gleichen Salbung, dass auch wir die zutreffenden Bibelstellen aufschlagen können und mit unseren Augen die Erfüllung des Wortes Gottes sehen. Damals hat unser Herr sagen können, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt worden. Und auch wir leben in einer Zeit, in der sich die Heilige Schrift vor unseren Augen erfüllt. Und Gott will uns in seinen Dienst stellen. Ehe er uns in seinen Dienst stellen kann, muss der Geist Gottes auf uns herabkommen. Die göttliche Kraft muss da sein. Und sie muss durch uns strömen können auf andere. Auch wenn der Herr gesagt hat, die Werke tue nicht ich, so war er doch dort. Und alles, was die Menschen sahen, war ja der Herr. Gott haben sie ja nicht gesehen. Sie haben nur den Herrn gesehen. Und Gott war in ihm verborgen und hat all diese Werke getan. Es muss dahin kommen, dass die Menschen vielleicht sagen, na ja, da war ein Bruder, so und so. Nein, da war nicht nur ein Bruder. Da war der Herr in einem Bruder. Wie oft haben wir das erlebt in den Versammlungen Bruder Brennims? Das war doch nicht der kleine Mann, der vielleicht knapp 1,70 groß war, sondern es war Gott, der mit ihm gekommen ist. Es war Gott, der Wohnung in ihm genommen hatte. Es war Gott, der ihn gerufen und ihn gesandt und der mit ihm gegangen, der vor ihm, in ihm und der, wie es der Prophet Jesaja sagt, auch seine Nachhut bildete. Gott will das genauso machen in dieser Zeit. Wir sind keine Stiefkinder, wir haben ein volles Recht auf die Verheißungen Gottes, aber da können wir nicht kommen, wie es kleine Kinder machen und mit unseren Füßen stampfen und sagen, jetzt muss ich das oder das haben. Das tut man, wenn man so klein ist und noch keine Übersicht hat. Dann geht das so ein bisschen los. Wenn wir schon erwachsen sind, dann kommen wir nicht zu Gott mit Forderungen, sondern wir treten vor sein Angesicht. Schütten unser Herz vor ihm aus. Reden mit ihm, gerade wie es uns ums Herz ist. Und er versteht uns. Und er gibt uns das, worum wir bitten. Und er gibt noch mehr. Ich weiß nicht, ob ihr am Mittwochabend beobachtet habt. Ich weiß noch gar nicht mal bis jetzt, wer es war, der einmal besonders laut betete. Oder was immer auch. Ja, ich weiß es bis heute noch nicht. Oder bis jetzt nicht. Aber ihr habt sicherlich gemerkt, es war der Geist Gottes, der wirkte. Und ich bitte euch um eins. Wenn der Geist Gottes zu wirken beginnt, dann brauchen wir keine Zuschauer und keine Zuhörer. Dann brauchen wir Menschen, die erkennen, dass Gott hier jetzt ist. Dass er wirken möchte. Dass er sich offenbart. Und dann müssen wir mit einsteigen und anfangen zu loben und zu preisen. Die meisten sind mit Heiligem Geist erfüllt worden, nicht als sie um die Geistestaufe beteten, denn das ist ja eine Verheißung, die uns sowieso gehört, sondern wer die Verbindung mit Gott über Golgatha bekommen kann und anfängt, von Herzen zu danken, zu loben und zu preisen, auf den kommt der Geist Gottes und bestätigt das, was auf Golgatha geschah, dass es jetzt in deinem und in meinem Herzen die Wirkung hatte. Und dann kommt Gott, wie es Bruder Brennim in der Predigt ausführt, mit seinem Leben, durch seinen Geist in die bluterkaufte Schar hinein. Die Erlösung ist durch das Blut des Lammes. Vergebung aller Schuld und Sünde. Aber das neue göttliche Leben kommt ja dann auf uns durch den Heiligen Geist zurück. Und deshalb benötigen wir beides. Das Wort, um zu wissen, was Gott verheißen hat. Das Blut und seine Wirkung, den Geist und seine Wirkung, damit Gottes Wort auf allen Ebenen, in jedem Bereich, in jeder Hinsicht, durch dich und mich, durch die Gemeinde, als wahr bestätigt wird. Damit die Menschen nicht noch allzu lange fragen und sagen müssen, wo ist denn euer Gott? Unser Gott ist nicht nur im Himmel. Das können ja viele sagen und damit haben sie auch recht. Aber wenn Gott nur im Himmel ist und nicht Wohnung genommen hat in deinem und in meinem Herzen und nicht durch dein und mein Leben wirken und leben kann, dann ist der Himmel für dich doch ein wenig zu weit entfernt. Er muss nahegerückt werden. Und wir wissen, in Christus ist Gott ja herabgekommen. In Christus ist Gott und Menschheit miteinander versöhnt worden. Deshalb war Jesus Christus beides. Er war der Menschensohn, er war der Gottessohn. In ihm ist die Menschheit mit Gott vereint und versöhnt worden. Aber das muss uns einmal ganz neu aufgehen. Und zwar als Offenbarung muss es uns geschenkt werden. Nicht eine Sache, in die wir uns hineinbegeben möchten, sondern in die wir von Gott hineingestellt worden sind. Erlösung ist ja nicht, was du und ich noch machen werden oder schon getan haben. Erlösung ist ein vollbrachtes Werk am Kreuz auf Golgatha. Dort hat Gott den Bund mit uns gemacht. Wenn wir das im Glauben erfassen und aufnehmen und sagen, Herr, hier sind wir, hilf uns. Wir nehmen das, was du gesagt hast, von Herzen an. Dann muss es und dann wird es geschehen. Aber wir müssen unsere Zunge lösen, unser Herz öffnen und Gott unseren schuldigen Dank darbringen. Denn in dem Lobpreis wird ja einmal die Verbindung zu Gott hergestellt. Und aus dieser Verbindung zu Gott strömt uns dann der Segen zu. Gott oder Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht nur im Himmel, das auch, aber auch in dir und in mir. Die Bibel sagt beides. Die Bibel sagt, aufgefahren zum Himmel und er sitzt zu Rechten der Majestät Gottes und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Die Bibel sagt genauso gut, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht nur im Himmel, sondern in dir und in mir. Dieses Wort darf nicht nur in der Bibel sein. Es muss in deinem und in meinem Herzen sein. Diese Verheißungen dürfen wir nicht nur lesen und lesen, sondern sie müssen und werden ihre Erfüllung finden. So wird die Welt erkennen, dass Gott mit uns ist und dass er sein Wort bestätigt, das er gegeben hat. Vergessen wir diesen Text nicht. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wohnt der Geist Gottes in dir und in mir? Haben wir den Geist Gottes so empfangen, wie unsere Brüder und Schwestern dort auf dem Söller? Dann wird dasselbe, was damals geschah, wieder geschehen. Und man wird, wenn man die Apostelgeschichte liest, sagen müssen, ja, das passiert ja alles unter uns. Es ist ja eine Wiederholung dessen, was man in der Apostelgeschichte schon lesen kann. Und Bruder Brenim sagt in der Predigt Wiedererstattung, jedes Mal, wenn Gott etwas Neues tut und der Geist Gottes wirkt, kann eine weitere oder eine andere Apostelgeschichte geschrieben werden. Und das stimmt genau. Da, wo das Wort Gottes, der Geist Gottes wirksam sein kann, offenbart sich Gott. Und dann sehen und finden wir uns wieder in der Heiligen Schrift, in der Apostelgeschichte und in dem, was berichtet worden ist. Gott hat gesetzt in die Gemeinde. Und es gibt heute eine Anzahl, die sagen, jawohl, Gott hat einen Propheten gesandt. Und jetzt ist Feierabend. Wenn es nur so wäre, dann wär's gut. Dann wären wir schon beim Herrn. Aber noch sind wir hier. Und wer will es wagen, die göttliche Ordnung umzustoßen? Gott hat in die Gemeinde die verschiedenen Dienste gesetzt. Liest nach in Epheser Kapitel 4, wozu die verschiedenen Dienste gesetzt worden sind. Damit die Heiligen tüchtig gemacht werden für die Ausübung des Dienstes in der Gemeinde. Dafür sind die Dienste da. Und wir haben nur eines zu tun, zu sagen, Herr, du hast recht, dein Wort ist die Wahrheit, wir glauben, was du gesagt hast, füge zu deiner Gemeinde hinzu, baue deine Gemeinde, ordne alles in deine Gemeinde, setze die Dienste so ein, wie du es am Anfang getan hast. Möge Gott es uns noch mit eigenen Augen sehen lassen, wie er Menschen hinzufügt, die er hinzufügt. Nicht die du und ich hinzufügen, sondern die von ihm hinzugefügt werden. So steht's geschrieben. Und Gott fügte täglich solche hinzu, die gläubig werden sollten. Gott fügte hinzu. Wann fügte er hinzu? Als die Gemeinde in die göttliche Ordnung gebracht worden war. Als Pfingsten geschehen war und der Heilige Geist fiel und die Gemeinde ihre Aufgabe übernehmen und sie ausführen konnte, da fügte Gott hinzu. Und dasselbe wird er wieder tun. Er hat sich noch nicht geändert und auch sein Wort bleibt, wie es war. Heute wollen wir beten. Nicht im Unglauben, nicht in Verzagtheit, sondern als Kinder kommen wir zu unserem himmlischen Vater und bedanken uns bei ihm für alle Wohltaten, für Rettung, für Heilung, für Bewahrung, für Segen, für sein geoffenbartes Wort, für das Blut des Lammes, für alles, was er getan hat. Und öffnen uns so vor ihm. Und dann sagen wir, Herr, wir warten, dass du dein Wort jetzt an uns bestätigst, dass wir es nicht nur hier lesen, sondern dass diese Verheißungen und das alles, was hier geschrieben steht, eine Verbindung zu uns hergestellt hätte und dass wir erleben könnten, was wir da gelesen haben. Gott vermag es zu tun bei denen, die zu ihm kommen und ihm voll und ganz vertrauen. Er möge heute weiter fortfahren zu wirken. Durch seinen Geist ist mein Gebet. Amen.